Herzlich willkommen bei uns, Lama Tillmann, und an euch alle auch herzlich willkommen zu diesem Vortrag in dieser ganzen Serie Einführung in den Dharma. Und ich denke, viele von euch waren schon da, aber vielleicht gibt es einige, die heute zum ersten Mal da sind. Wir haben die Ehre, das Vergnügen, die Freude.
Vor allem Freude.
Ja, jemanden bei uns zu haben mit einer jahrzehntelangen, tiefen Erfahrung in eigener Praxis, in Studium, in Übersetzen, in Begleiten von Leuten. Und das Thema der Emotionen wird da von ganz kompetenter Seite in verschiedenen Facetten uns näher gebracht werden. Jetzt möchte ich noch, bevor ich das Wort übergebe, fragen, ob es Leute gibt unter euch, die schlecht hören.
Ich. Aber du bist hier die Nöje. Ja. Ja, ich habe Hörgeräte, vielleicht geht es besser.
Hört ihr alle gut?
Sonst würden wir euch noch einen Platz hier vorne
ja,
machen.
Das würde ich
man kann sich auch mit dem Stuhl nach vorne setzen noch. Das haben letztes Mal welche genutzt und ich glaube, das hilft, weil ich nicht immer so gut nach hinten durchkomme mit der Sprache. Klar. Will keiner nutzen heute, also ihr seid eingeladen, doch noch den Platz zu wechseln. War es das?
Das war's.
Ja, du hast mir so nett gesagt, dass ich jetzt mit Kompetenz über dieses Thema sprechen werde. Meine Kompetenz kommt vor allen Dingen daher, dass ich viele Emotionen habe. Und damit schon lange versucht, meinen Weg zu finden und vieles ausprobiert habe und auch anderen dabei helfe, ihren Weg zu finden. Ich habe mir überlegt, wie ich es heute Abend ansprechen möchte. Eigentlich ist mein Bedürfnis, ganz viel Zeit für Fragen zu lassen, weil da eigentlich kommt so das Spannende raus. Aber gleichzeitig haben wir ja auch diese Serie 5 Abende Einführung in den Dharma und da bin ich euch schuldig, einen gewissen Einstieg, einen Überblick zu geben, wie im Dharma, in der buddhistischen Lehre in diesem Fall, mit Emotionen umgegangen wird. Das ist ein Riesenthema. Ich habe darüber schon auch lange Kurse gemacht, das über mehrere Sommer sogar verteilt. In einem Abend ist es gar nicht so einfach. Fangen wir mal beim Wesentlichen an. Das Erwachen, von dem in der buddhistischen Lehre die Rede ist, wird beschrieben als die Befreiung von emotionalen Schleiern und von kognitiven Schleiern. Das sind die beiden großen Kräfte oder die Gruppen von Kräften, die uns immer wieder eng machen, die unseren Blick für die Wirklichkeit verstärken. Und wenn diese großen Gruppen von Schleiern sich aufgelöst haben, sehen wir, wie es wirklich ist. Das ist jetzt im übertragenen Sinne natürlich gesprochen, Schleier im Sinne fast wie so ein Vorhang, den man wegzieht. Und es ist ganz klar, dass es dabei, was diese erste Gruppe angeht, auf die wir uns heute konzentrieren, die Kleshas oder Kileshas, dass es da um die Emotionen geht, die uns belasten und das Herz eng machen, den Geist eng machen. Es geht also jetzt in dem heutigen Vortrag, sondern in unserem Austausch, nicht um Emotionen, die das Herz oder den Geist weit machen. Denn wir unterscheiden ja in unserem Sprachgebrauch jetzt, die Freude wäre für uns auch eine Emotion, nicht wahr? Und Glücksgefühle sind Emotionen, aber wahre Freude oder wahre Liebe, wahres Mitgefühl machen das Herz weit und den Geist offen und zählen nicht zu den belastenden Emotionen. Das, was wir hier mit Emotionen übersetzen, ist ein ziemlich salopper Ausdruck für das, was in der ursprünglichen Bedeutung im Dharma eigentlich Gebrechen heißt. Dieses Wort Klesha auf Sanskrit ist das, woran wir leiden, unser Gebrechen. Das, was uns trennt von unserem wahren Sein. Zusammen mit den kognitiven Verzerrungen der Wirklichkeit, die darin bestehen, bestimmte Annahmen zu haben, dass Dinge existieren, dass wir existieren und so weiter. Das ist dieser, was wir auch Wirklichkeitsglauben nennen oder die Verzerrung der Wahrnehmung dadurch, dass wir vergegenständlichen. Das wären die kognitiven Anteile. Aber zu Anfang des Weges, im Dharma-Weg, kümmern wir uns vorwiegend um die emotionalen Verzerrungen und benutzen dabei eine Serie von Methoden. Viele, viele Methoden stehen zur Verfügung. Und es geht um die Emotionen, die uns einengen, die uns belasten, die uns verwirren. Das tibetische Wort ist ein anderes Wort als Gebrechen. Das tibetische Wort für Emotionen, was wir hier mit Emotionen übersetzen, ist Nyamongpa. Nyam ist das, was verrückt macht. Ist derselbe Ausdruck, wie wenn jemand betrunken ist. Ja? Also Trunkenheit. Und Mong ist Dumpfheit, das, was die Klarheit raubt. Die Klarheit der Wahrnehmung. Und das ist genau, was diese belastenden Emotionen mit uns machen. Sie machen uns verwirrt. Sie täuschen uns. Und wir nehmen nicht mehr klar wahr. Wir verlieren unsere klare Wahrnehmung, unser klares Gewahrsein. Und der Buddha schon unterschied 6 Wurzel-Kleshas, Wurzel-Emotionen, die belastend wirken. Die Liste in der tibetischen Tradition ist 5 Wurzelemotionen, ich beziehe mich jetzt heute mal darauf, der Einfachheit halber. Da wird als Ausgangsemotion wird das genommen, was man mangelndes Gewahrsein nennt und was sich immer in Angst ausdrückt. Das ist da, wo wir nicht kennen, nicht wissen, nicht vertraut sind, wo Unsicherheit in unser Wesen kommt. Das ist, was mit Unwissenheit oft übersetzt wird, ist aber mangelndes Gewahrsein und die emotionale Komponente ist Angst. Und dieses grundlegende Thema spiegelt sich nun in allen anderen Emotionen wider. Wenn wir in den Ärger als nächstes, Ärger, Hass, Wut als nächstes Wurzelklescher hineingehen, dann ist auch da wieder eine Angst zu spüren, und zwar die Ängste, das zu erleben, dem zu begegnen, was unangenehm ist und Aversion auslöst. Wenn wir in den Stolz, was ein nächstes Wurzelklescher hineingehen, dann merken wir auch da eine Angst, die Angst des Stolzen vor mangelndem Respekt, Herabwürdigung, nicht gesehen werden, nicht Beachtung, all diese Ängste vor dem Niemandsein in den Augen der anderen vor allen Dingen und aber auch im Selbstwertgefühl. Dann haben wir die Begierde, das Anhaften. Auch darin ist eine Angst, und zwar die Angst, nicht das zu kriegen, was ich möchte. Das, was ich brauche, das, was mein Bedürfnis, mein Verlangen ist, das nicht zu bekommen. Es ist die Begierde, und dann haben wir, und das ist jetzt eine Spezialität im tibetischen Buddhismus, die Eifersucht noch. Das wird im Theravada-Buddhismus jetzt nicht als Wurzelklischee gezählt. Die Eifersucht ist diese Neurose des sich ständig Vergleichens, nie gut genug zu sein. Das Gefühl, das, was ich erlebe, ist nicht gut genug, es reicht nicht aus, mich glücklich zu machen, die Angst, nie genug zu haben. Mit Rivalität, mit Neid, mit Eifersucht und verschiedene Kräfte, die sich daraus ergeben. Und was beim Buddha aber noch die Eifersucht fiel weg in der ursprünglichen Aufzählung, da waren es nur diese ersten 4, die ich genannt habe, und dann kamen noch 2 hinzu, und zwar Ansichten und Zweifel. Ansichten und Zweifel haben viel mit den kognitiven Schleiern zu tun und sind in dieser Aufzählung der fünf Emotionen im tibetischen Buddhismus nicht enthalten, weil sie mehr dem kognitiven Schleiern zugeordnet werden. Ansichten bedeutet Meinungen. Standpunkte zu haben, mit denen ich mich identifiziere und die ich nicht mehr überprüfe. Das sind also unüberprüfte oder nicht Ansichten, die ich nicht mehr überprüfen will. Die werden zu Meinungen und die beginnen, meinen Geist eng zu machen, weil ich nicht mehr offen bin für neue Hinweise aus dem Erleben, wie es auch anders sein könnte. Und der Weg des Buddhas führt in das Auflösen aller festen Anschauungen. Es geht nicht um die rechte Anschauung, von der der Buddha spricht, der sprach, der an alle Meister auch sprechen, ist die Transzendenz aller Meinungen und Anschauungen. Es ist das Erkennen der wahren Natur des Seins, das aber keine Anschauung, eine Meinung ist, sondern ein Sehen. Ja, das ist das Auflösen dieser Meinung, das wäre dann in der traditionellen Zählung wäre das fünfte. Und dann gibt es den Zweifel. Zweifel ist hier nicht dieser kreative Zweifel gemeint, der immer wieder zum Entdecken von Neuem führt, sondern ist eine Tendenz, das, was wir schon erlebt haben, immer wieder in Frage zu stellen. Also ein neurotischer Zweifel, eine Unfähigkeit der Art, wie wir funktionieren, auf dem, was wir schon erfahren haben, aufzubauen. Etwas, was ein ganz grundlegendes Problem auf dem spirituellen Weg ist, wo wir das Gefühl haben, wir fangen immer wieder von vorne an. Weil wir diese Kontinuität der Präsenz nicht haben und auch wie den eigenen Erfahrungen nicht ganz trauen. Es ist eigentlich Zweifel, ist Gegenspieler von Vertrauen in die eigenen Erfahrungen. Vertrauen in die Natur der Dinge, Vertrauen in das So-Sein. All diese Formen, Aspekte des Vertrauens, die so unglaublich wichtig sind fürs Erwachen, werden durch den Zweifel ständig wieder unterminiert. Obwohl sie zwischendurch da sind, untergräbt der Zweifel immer wieder diese Kraft, die eigentlich sehr stabilisierend wirkt, wenn wir so gesund aufbauen können auf unserem Erleben. Heute werde ich mich also in den ersten fünf bewegen und darauf Bezug nehmen, weil das die unmittelbaren emotionalen Schleier sind, um die es geht. Und in der Ankündigung zum Thema heute stand auch, dass ich so ein bisschen aus psychotherapeutischer Sicht das beleuchten werde. Damit habe ich eigentlich gemeint, dass ich mir die Mühe machen werde, ein paar der Sackgassen aufzuzeigen, in die wir uns hineinmanövrieren als spirituelle Praktizierende oder Buddhisten. Typische Sackgassen, die im Arbeiten mit den Emotionen zu beobachten sind. Na, wo ich schon gerade dabei bin, da wäre so ein Klassiker, wäre zum Beispiel, dass viele, die sich auf einen Weg begeben, wie jetzt den buddhistischen Weg, bewusst oder unbewusst rein werden wollen. Dass sie ein Ideal von einem reinen Menschen, einer reinen Person haben und in dieser Vorstellung von Reinheit störende Emotionen. Sie stören einfach. Und sie werden zum Widersacher auf dem Weg. Das findet sogar noch seine Unterbauung durch gewisse Dharma-Unterweisungen. Zum Beispiel werden die Emotionen, die Kleshas, Klesha Mara genannt. Also Mara ist so dem Erwachen entgegenstehenden Kräfte und in den ganz alten Übersetzungen als Dämon oder Teufel übersetzt. Aber es sind die Widersacher des Erwachens und Klesha Mara lässt vermuten, dass die Emotionen dem Erwachen entgegenstehen. Und das führt dazu, dass wir mit unserer spirituellen Praxis unbewusst das Ziel verfolgen, weniger Emotionen zu haben. Und nach Möglichkeit frei zu werden von Emotionen. sei dahingestellt, ob es gelingen kann. Wir können, da bin ich mir sicher, frei werden von Verstrickung in Emotionen. Eigentlich geht es darum, und das ist das Verständnis, muss man unser Verständnis ganz genau justieren. Und zwar, es mag sein, dass wir, wenn wir wirklich Buddhas würden in diesem Leben, auch ein gänzliches Freisein von eben sogar Beginn der emotionalen Verstrickung erleben können. Aber ich für mich bin in diesem Leben schon froh, wenn ich, was auch immer an Emotionen auftaucht, erlebe, es nicht mehr verdränge, wegschiebe mit noch mehr Abneigung, mich nicht identifiziere mit Stolz oder in meiner Angst mich damit identifiziere und es lasse, wie es ist. Es löst sich nämlich von selbst auf. Emotionen haben die Natur aller geistigen Bewegungen, sie lösen sich von selbst auf, wenn wir sie nur lassen. Und ich wäre schon froh, wenn ich in diesem Leben so weit käme, sie zu lassen, wie sie sind, ohne gegen sie anzukämpfen als vermeintliche Feinde, denn sie haben keine Kraft aus sich heraus. Und leider verhalten sich viele Meditierende und auch Praktizierende aus anderen spirituellen Traditionen wie Don Quixote mit den Windmühlenflügeln. Sie kämpfen gegen das, was sich ohnehin dreht bzw. auflöst und gar nicht der Widersacher ist, für den wir ihn halten. Eine Emotion dauert nur so lange, wie wir sie nähren, wie wir sie füttern. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir machen können, auf die wir bauen können, dass Emotionen aus sich heraus, wenn sich niemand für sie interessiert, null Kraft haben. Null. Aber komplett null. Emotionen leben vom Interesse dessen, der sie hat. Ich habe meine Emotion, nicht die Emotion hat mich, ich nähre sie, ich interessiere mich, die ist wichtig für mich, die hat eine Bedeutung. Und da sind wir bei der zweiten Sackgasse, dass im Dharma, aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe, dass Emotionen keine Substanz haben, keine Kraft aus sich heraus, dass wir meinen, wir bräuchten uns nicht für ihre Bedeutung zu interessieren. Das ist auch bei ganz vielen Dharma-Praktizierenden, dass wenn sie es denn könnten, würden sie so schnell wie es geht die Leerheit, die nicht fassbare Natur der Emotionen meditieren und dann möglichst nichts mehr damit zu tun haben. Da das aber aus dem Wunschdenken geboren ist, möglichst die Emotionen nicht mehr zu haben, löst sie sich nicht wirklich auf. Es ist kein Erkennen ihrer Natur, sondern ein Wegdenken der Emotionen, indem wir den Geist statt auf die Emotionen auf die Leerheit lenken, was uns entspannt, aber über Begriffe entspannt. Es ist kein direktes Sehen der Natur, zum Beispiel von Ärger. Zu sehen, dass Ärger leer ist, das heißt keinen Wesenskern hat, nicht fassbar ist, ist die Erfahrung, dass sich der Ärger in dem Moment wirklich auflöst und spurlos und dass wir dann frei sind, wieder beweglich, flexibel, wieder lachen können. Das ist das direkte Sehen. Aber wenn wir den Ärger wegdenken, weil wir ihn nicht haben wollen und sagen, ist doch sowieso leer, brauche ich mich nicht drum zu kümmern, den Geist frei machen, dann wirken wir auf jemanden, der uns beobachtet, so als hätten wir uns so ein bisschen weggebeamt, so ein bisschen so. Wir sind ein bisschen aus dem Kontakt gegangen, aus dem Kontakt mit uns selbst, aus dem Kontakt mit dem anderen und sind in einer vorgestellten Offenheit, die ihre Natürlichkeit verloren hat, die etwas künstlich wirkt. Für alle, die sich damit ein bisschen auskennen und das beobachten können, haben wir vielleicht schon bemerkt, dass Meditierende so einen Trick haben, sich so ein bisschen wegbeamen zu können, so ein bisschen weg. Also aus dem Kontakt schleichen können, aus dem Kontakt mit sich und aus den Emotionen, weil sie es nicht für wichtig halten, sich mit denen zu befassen. Und da finden Fehlentwicklungen statt. Wir denken, wir hätten eine relative Freiheit gefunden. Haben wir auch, weil wir uns natürlich, wir sind da nicht mehr so belastet von der Emotion. Aber wir haben sie weder durchschaut noch die Gründe, die Bedürfnisse und Ängste, die dahinter liegen, aufgelöst. Und das ist da, wo das psychotherapeutische Element reinkommt, dass wir uns die Mühe machen sollten, in der Emotion zu verweilen, in ihr zu sein. Das ist die echte Dharma-Praxis. Das ist jetzt, worum es wirklich geht. Im emotionalen Erleben zu verweilen, mit einem tiefen Interesse, sie kennenzulernen, diese Emotion, sie zu verstehen und sie in ihrer Natur zu verstehen und in ihrem bedingten Entstehen. Das sind die beiden, die Natur, diese nicht fassbare Leerheit, dieses nicht fassbare des Erlebens und zugleich auch, wie sie aufgrund von bestimmten Faktoren, die da zusammenkommen, sich immer wieder zeigt, genau wenn diese Bedingungen getriggert werden, zusammenkommen, sich ergänzen. Und dann baut sich das emotionale Szenario wieder auf. Und diese Arbeit auf zwei Ebenen ist ganz wichtig. Die Arbeit geschieht also auf zwei Ebenen, auf der relativen, wie man so sagt. Ja, ich habe mich da ein bisschen geknüppelt, danke. Auf zwei Ebenen, und zwar auf der Ebene des bedingten Entstehens. Das heißt, welche Faktoren haben eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt gerade eifersüchtig werde? Was ist es? Was sind die Ängste, die da aktiv sind? Was sind die Bedürfnisse, die da aktiv sind? Und drin zu bleiben und sich zu interessieren, wirkt enthüllend. Es ist Teil der Dharma-Praxis. Das, wo Therapeuten uns auch helfen, mit dem Gewahrsein zu verweilen und zu spüren, was macht es im Körper, was für Assoziationen bringt es hervor, woher kenne ich das in meiner Lebensgeschichte, und damit zu arbeiten und dann zu sehen, wie sich all das Material, was mit dieser Emotion zusammenhängt, von selbst befreit. Wir brauchen gar keine Angst zu haben, im emotionalen Erleben zu verweilen, weil indem wir drin verweilen, ohne es zu vergegenständigen, entwickelt es sich weiter. Es ist Prozess. Es geht weiter im Erleben und löst sich und wird zu etwas anderem. Und das machen wir mit all den Aspekten, die damit zusammenhängen. Und nur wenn das Gewahrsein in die Tiefe geht, das heißt auch in die verschiedenen Bedingungen in uns, die zu dieser Emotion geführt haben, dann werden wir die Schicht erreichen, die man die Gewohnheitsmuster nennt. Vielleicht erinnert ihr euch von, ich habe das sicherlich schon erklärt, es gibt drei Ebenen, auf denen wir mit Emotionen arbeiten. Es gibt die aktuelle Emotion, zum Beispiel, dass ich jetzt Verlangen habe, ein starkes Verlangen, vielleicht auch verliebt bin, was auch immer die Emotion ist, welche Schattierung das annimmt. Das ist das, was ich aktuell erlebe und was relativ leicht zu entspannen ist. Aber kommen ähnliche Faktoren wieder zusammen, ähnliche Sinnesreize, wird wieder diese Form von Verlangen entstehen. Und das nennt man ein Gewohnheitsmuster, dass ähnliche Bedingungen immer wieder ein ähnliches Erleben hervorrufen. Immer wieder, immer wieder. Den einen Ärger hat man schon hinter sich, aber der Ärger kommt wieder in einer ganz ähnlichen Situation. Kaum werde ich wieder kritisiert, schon wieder ärgerlich. Den Ärger kann ich entspannen, aber nächstes Mal, wenn ich kritisiert werde, schon wieder da. Weil ich nicht in die Tiefe gegangen bin. Dieses Identifiziertsein mit mir selber, dem Respekt, den man mir entgegenbringt, wie wichtig ich in der Welt bin, wie man mir zuhört, ob meinen Worten Glauben geschenkt wird und so weiter und so fort. Und mein ganzes Bedürfnis danach, geliebt zu werden und nicht abgelehnt zu werden, all das, natürlich, das müssen wir uns alles angucken. Und nur wenn wir auf diese Schicht gehen, auf diese nächstliegende Schicht, dann werden wir merken, dass es auch weniger, dass dieses Feuerwerk der Emotionen weniger wird. Es kommt weniger zu diesen einzelnen Emotionen, weil die grundlegenden Kräfte allmählich mit Gewahrsein durchdrungen werden. Und das bewirkt, dass wir nicht mehr so auf den Leim gehen. Wenn wir mal genau hinschauen, ob es nun Angst ist, also dieses mangelnde Gewahrsein im Zentrum, oder Ärger, Wut, Stolz, Begierde, Eifersucht. Überall können wir entdecken, dass wir auf den Leim gehen. Dass wir einem Film Glauben schenken. Und die Neigung, genau solch einem Film Glauben zu schenken, ist ein bisschen unterschiedlich. Meine, die Filme, die ich bevorzuge, um in Wallung zu geraten, sind anders als deine Filme. Ne? So. Und so ist das für jeden von uns leicht anders, aber die Art und Weise, wie wir auf den Leim gehen, ist eigentlich bei jedem von uns gleich. Egal auf welchem Kontinent, wir halten etwas für wichtig und richtig und identifizieren uns mit unserer Sicht der Dinge und bestimmte Bedürfnisse sind uns wichtig, bestimmte Ängste sind in uns aktiv und dieser Mix, der führt dazu, dass wir, wenn diese Bedürfnisse und diese Ängste und diese Sicht der Dinge angerührt werden und zusammenkommen, ist die Emotion da. Und um sich zu befreien, reicht es nicht nur, die einzelne Emotion zu entspannen oder zu durchschauen. Es geht auch darum, die Auslöser, die zugrunde liegenden Kräfte sich anzuschauen und auch da unser Gewahrsein hineinzubringen und sich auch mit diesen Auslösern allmählich nicht mehr zu identifizieren. Auch da diese Offenheit und Entspannung zu führen. Dann kommt auch der Mix nicht mehr zustande, weil die Ingredienzen fehlen. Die Bausteine, die Kräfte, aus denen sich unsere Emotion speist, sind nicht mehr stark genug, um dann solch ein starkes Erleben zu erzeugen. Aber wenn die zugrunde liegenden Bedürfnisse nicht erfüllt sind, nicht gesehen werden, zurückgewiesen werden oder für absolut wichtig und essentiell gehalten werden, das ist ein wichtiger Faktor, dann wird es immer wieder zu entsprechenden Emotionen kommen, wenn die entsprechenden Ängste nicht aufgelöst wurden, wenn bestimmte Annahmen über Personen, über andere nicht aufgelöst werden, dann kommt es mit vorhersehbarer Sicherheit, also kommt es mit absoluter Sicherheit, kommt es dann beim entsprechenden Zusammenkommen von Bedingungen, kommt es zur Emotion. Das ist dieses Forschen. Und das Forschen gelingt uns nur, wenn wir dabei bleiben. Wenn wir die Emotion nicht mehr nehmen als etwas, was weg soll, ganz schnell, sondern sagen, okay, wir könnten es sogar als Geschenk betrachten. Das ist natürlich manchmal schwierig, aber wenn uns wirklich interessiert, sagen, okay, jetzt wo du schon da bist, was hast du mir zu sagen, sozusagen? Was kann ich daraus lernen? Diese Grundhaltung einzunehmen. Und mit dieser Grundhaltung kommt es sehr schnell zu Erkenntnissen. Dasselbe machen wir mit jedem Aspekt, jeder Kraft, die zu dieser Emotion beiträgt. Und mit der Zeit rutschen wir noch eine Etage tiefer. Das ist die dritte Ebene, von der ich vorhin erwähnt habe. Und die nannte der Buddha die Triebflüsse, die grundlegenden Triebkräfte. Und diese Triebkräfte sind vier an der Zahl, gibt auch da drei oder vier, je nachdem, welche Auflistung man nimmt. Der Wunsch zu existieren, zusammen mit dem zweitens dem Verlangen nach Sinneserfahrung, der Wunsch nicht zu existieren und der Wunsch nichts mitzukriegen, der Wunsch nach, der Buddha nennt das nach Unwissenheit, das heißt, auszusteigen, aus dem Gewahrsein auszusteigen. Die sind natürlich jetzt diese vier, das merkt ihr schon an der Aufzählung, die sind miteinander verwandt. Wenn uns das Existieren gefällt, dann wollen wir sein, dann will ich sein. Wenn es schwierig wird und unangenehm, will ich nicht mehr sein. Ne? Möglichst raus, Exitus. Wenn wir an die Wurzel gehen von allen Bedürfnissen, von allen Verlangen, dann kommen wir immer auf das Bedürfnis nach Sinneserfahrung. Das hängt aber zusammen mit dem Bedürfnis zu existieren. Existieren bedeutet, Sinneserfahrung zu machen. Und dieses Bedürfnis nach Sinneserfahrung, also sich auch an Sinneserfahrung zu nähren, sich dadurch zu bestätigen, ist eine grundlegende Kraft, die wir normalerweise gar nicht wahrnehmen. vieles sprechen, dass wir hören, dass wir Dinge machen wollen und so weiter, ist einfach, um wieder Input zu haben von unseren Sinnen. Das bestätigt uns auch in unserer Existenz, es beruhigt uns, es gibt uns eine Sicherheit. Wovor? Vor dem nicht gestalteten Sein. An der Wurzel all dieser Bedürfnisse und Ängste ist immer unsere Unsicherheit. Wie ist es zu sein, wenn nichts mehr passiert? Wie ist es zu sein, wenn ich nicht mehr bin? Wie ist das Sein, wenn der Geist einfach nur offen ist? Und das ist die grundlegende existenzielle Frage, vor der wir alle so ein bisschen davonlaufen und die, aus der heraus die Bedürfnisse und Ängste kommen, aus denen heraus wiederum die verschiedenen einzelnen emotionalen Manifestationen kommen. Das ist so, wie es der Dharma, also die buddhistische Lehre, erklärt. Da wird mir von diesen drei Schichten gesprochen und Erwachen ist, wenn mit allen drei Schichten aufgeräumt wurde. Das ist eine klare, saubere Definition. Also vollständiges Erwachen. Es gibt Momente, wo diese drei Schichten nicht aktiv sind. Das sind Momente des Erwachens. Das ist ein Moment non-dualen Gewahrseins. Ein Moment völlig offenen Seins, ohne Fixieren, ohne Greifen. Aber das als kontinuierliche Erfahrung, 24 Stunden rund um die Uhr, das nennt man dann Buddhaschaft. Das ist vollständiges Erwachen. Das ist natürlich immens. Nicht? Das ist ein okay, können wir ja mal ein bisschen träumen davon. Aber es gibt Menschen, die da ganz weit gegangen sind. Und das ist auch eine Riesenfreude, solchen Menschen begegnet zu sein. Ich habe euch mal das Büchlein mitgebracht von Gengen Rinpoche, was wir aufgelegt haben. Ihr wisst ja, das war mein Lehrer. Ich habe 11 Jahre bei ihm gelernt. Und dieses Buch heißt Der große Pfau. Die Umwandlung der Emotionen im tibetischen Buddhismus. Und darauf beziehe ich mich, wenn ich jetzt unterrichte. Das ist eine klassische Unterweisung. Und das ist jetzt der nächste Teil meines einführenden Vortrags. Eine klassische Unterweisung, in der die Arbeit mit den Emotionen in 5 Stufen beschrieben wird. Und die gehe ich jetzt mal kurz durch. Ich weiß, mir wurde irgendwie am ersten Abend hier schon mal eine Frage gestellt, wo ich das ganz kurz dann beantwortet habe. Ich gehe es jetzt nochmal durch. Das sind die klassischen Dharma-Praktiken. Erster Schritt. Erste Phase, erster Schritt im Arbeiten mit einer Emotion, egal welcher, innehalten. Mir Zeit nehmen. Also mich nicht davontragen lassen, vom Ärger, von der Begierde, vom Eifersucht und so weiter, sondern innehalten. Das kennt ihr, das ist Standard in allen Richtungen und Traditionen. Das ist die berühmte Pause, 3-mal durchatmen, wie es heißt im deutschen Sprachraum. Sich die Zeit nehmen, irgendwie den Fuß in die Tür kriegen, bevor ich irgendeine Dummheit sage oder mache, lieber nochmal durchatmen. Und diese Spanne Zeit, die ich mir da erarbeite, die ich mir erkämpfe, weil eigentlich ist der Drang ja sofort zu handeln, sofort zu reagieren, die ermöglicht mir, mich zu besinnen auf das, was mir vielleicht wesentlicher ist, als jetzt die Emotion auszuleben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich da unterstützen kann, so eine Innehalten zu bewirken. Da kann ich aber jetzt nicht drauf eingehen, dazu ist die Zeit zu knapp. Das Wichtige ist, dass wir in diesem etwas größeren Gewahrsein uns erinnern an das, was uns wesentlich ist und dann ein Heilmittel zur Anwendung bringen können. Stufe 2, Heilmittel. Anwenden. Das, was uns hilft, anwenden. Das Einfachste könnte sein, weiteratmen. Beim Atem bleiben, ich weiß, das tut mir gut, das hilft mir noch bei allen Emotionen, einfach im Körper gewahr sein zu bleiben. viele Therapeuten heutzutage benutzen das Körpergewahrsein als die wichtigste Verankerung, um immer wieder auf eine, aus einer emotionalen Dysregulation, Übererregung, zu starken Betroffenheit herauszufinden und sich wieder zu erden, denn im Körper ist auch schön spürbar, wie sich Prozesse weitergestalten, wenn wir nicht mehr so an den Inhalten kleben. Sobald wir in den Körper kommen, ziehen wir ja unsere Aufmerksamkeit von den Inhalten ab und das hilft uns, aus der Fixierung rauszufinden. Das ist nur ein Beispiel. Wir können auch in diesem Moment des Innehaltens ein Gebet machen. Ein Zufluchtsgebet. Wir können SOS Buddha Dhamma Sangha oder einfach nur SOS Buddhas rufen. Was auch immer. Wir können uns darauf besinnen, dass wir vielleicht missverstanden haben. Dass wir vielleicht nochmal nachfragen könnten, ob wir das richtig verstanden haben. Wir können in diesem Moment des Innehaltens eine andere Sicht vom Gegenüber einnehmen. Wir können in dem Moment vielleicht wahrnehmen, dass unser Gegenüber auch gefangen ist. In seinen Gewohnheitsmustern oder in ihren Gewohnheitsmustern. Es gibt so viele Heilmittel. Es gibt so viele Mittel, heißt das, die uns helfen, eine heilsamere Haltung einzunehmen, während ein emotionales Erleben stattfindet. Da hat jeder so seine Favoriten, wie wir das machen. Der Reflex bei den klassischen Tibeter wäre sofort die Mala, diesen Rosenkranz zu ergreifen und Om Mani Padme Hum. Und ja, was macht Om Mani Padme Hum? Erinnert uns an die Qualitäten des erwachten Geistes. Es steht für die 6 Parameters, für Freigebigkeit, für heilsames Verhalten, Geduld, freudige Ausdauer, meditative Stabilität und Weisheit, geboren aus Mitgefühl. Und dieses Mantra, diese 6 Silben, erinnern uns an die 6 Parameters und führen uns natürlich zurück in das, was uns eigentlich wichtig ist und was uns unsere Zuflucht ist. Im Grunde genommen geht es darum, sich irgendwie daran zu erinnern, was unser innerer Kompass ist, wo wir eigentlich hinwollen in der Situation. Uns nicht von der Emotion verleiten lassen, lenken lassen, sondern in dem Moment, wo wir innehalten, die Selbstregulation, die Selbstregulierung und die Selbstbestimmung wiederzufinden und die Situation von da an wieder zu gestalten, statt nur zu reagieren. Das alles nennt man Heilmittel. Und die stärksten Heilmittel sind die, die zu einer Transformation unserer Wahrnehmung führen. Das ist die 3. Stufe. Transformieren. Umwandeln. Und da ist leider auch hier bei der Übersetzung und so ein Fehler passiert. Da oft denkt man, die Emotion umwandeln. Nee, die Sichtweise der Emotion umwandeln. Darum geht es. Die Emotion können wir nicht umwandeln. Wir können nicht aus zum Beispiel Hass Liebe machen oder Mitgefühl. Das Mitgefühl und die Liebe werden sich einstellen, wenn sich der Hass aufgelöst hat, aber sie entstehen nicht aus dem Hass. Das ist nicht mit Umwandeln gemeint. Das Umwandeln, von dem da gesprochen wird, ist die Sicht zu ändern. Zum Beispiel ist klar, dass all diese belastenden Emotionen von uns als unangenehm erlebt werden. Eine typische Umwandlung ist, die Emotionen als Lehrerinnen zu sehen. Als Lehrer. Das ist die andere Sichtweise. Auf Tibetisch nennt man das, der Lama, der Guru ist wieder mal erschienen in Form meiner starken Emotion. Und ich habe was draus zu lernen. Und schon positiviert sich unsere Sicht, das, wovor wir vorher davonlaufen, wird jetzt aus einem anderen Winkel betrachtet, ziemlich interessant. Was kann ich hier lernen? Vor allen Dingen, wenn es schon wieder auftaucht und immer wieder, dann habe ich wirklich was zu lernen. Das ist eine dieser typischen Wandlungen der Sichtweise. Oder Eine klassische ist auch immer dann, wenn ich Schuld zuweise, anderen die Schuld gebe, dass natürlich die anderen schuld sind, meine Frau, mein Mann, die sind natürlich schuld an meinen Emotionen, in meiner naiven Wahrnehmung der Welt, sind sie schuld. Aber die waren in der Sichtweise, was habe ich damit zu tun? Inwieweit bin ich selbst beteiligt? Wie weit bin ich selbst Auslöser oder gar Erzeuger, Schöpfer dieser Emotion? Sehr hilfreicher Wandel der Blickweise. Anderes Beispiel, das ist jetzt typischer aus dem tibetischen Buddhismus. Sich selbst als Buddha zu meditieren. Wie würde ein Buddha solch eine Emotion erleben? Wow, interessanter Wandel der Blickweise. Plötzlich innerhalb der Emotion, wenn wir das machen können, das muss man natürlich ein bisschen geübt haben. Ich bin sauer. Mach wieder Om Mani Padme Hum, dieses Mantra vom Buddha Avalokiteshvara, Chenrezig, und erinnere mich dabei daran, dass sowohl ich selber wie mein Gegenüber eigentlich potenzielle Buddhas sind. Dass wir eigentlich alle Kräfte des Erwachens in uns tragen. Bloß erscheinen die gerade weit weg. Aber indem ich mich daran erinnere, bin ich schon ein wenig im Kontakt und ich brauche diese Erinnerung, das heißt, brauche nur, wollte ich jetzt sagen, das ist ein bisschen untertrieben ausgedrückt. Also ich muss dann schon Energie reingeben, um mich in der Emotion weiter dran zu erinnern und dran zu bleiben, jetzt in der Situation, in diesem Chenrezig-Gewahrsein, in diesem Gewahrsein zu bleiben, wo ich mich an den Buddha des Mitgefühls erinnere. Dann beginne ich natürlich, alles mit anderen Augen wahrzunehmen und sehe auch in dem Moment, dass ich mal wieder voll im Ergreifen eines Filmes bin, mich identifiziere, dass die Dinge eigentlich keine Substanz haben, dass der andere, wie auch ich selber, beide Mitgefühl verdienen, dass wir dieses Mitgefühl schon in uns tragen, dass wir gar nicht irgendwo anders hingehen müssen, um eine bessere Situation aufzusuchen. Es ist, wie es ist, weil wir es beginnen, mit den Buddha-Augen wahrzunehmen, sehen wir die Freiheit des Seins. Wir beginnen sie zu ahnen, zu spüren, die dieser Situation potenziell innewohnt. Ihr merkt schon an den Stufen der Beschreibung, die ich jetzt durchgegangen bin, es wird zunehmend anspruchsvoller. Nicht wahr? Ich habe natürlich viele Methoden nicht erwähnt, das geht ja gar nicht. Ich möchte jetzt zur vierten Stufe kommen. Vierter Schritt, die Natur der Emotion erkennen. Die Natur des Geistes in der Emotion entdecken, das bedeutet die Leerheit, das Nicht-Selbst des emotionalen Geschehens direkt zu erfahren, unmittelbar zu erfahren, nicht zu denken. Und das bedeutet, dass wir ins Zentrum des Erlebens gehen. Wieder geht es nicht darum, irgendwo anders hinzugehen und irgendeine Leerheit zu entdecken, sondern ins Zentrum des Erlebens zu gehen, und zwar dort, wo wir meinen, da wäre es. Da wäre ich als derjenige, der wütend ist. Wer ist da wütend? Wirklich ins Zentrum zu gehen. Wo ist die Wut? Das sind die beiden Fragen. Wer hat die Emotion? Wo ist sie? Das sind die eine Frage geht in Richtung der Subjektillusion, die andere geht in Richtung der Objektillusion. Diesen beiden Fragen, egal welche wir nehmen einfach die uns als erstes in Sinn kommt, gehen wir in dieses Gefühl hinein, das sich ja subjektiv so einstellt, boah, ich koche, hier kocht's, oder hier ist, ja, ich kann nicht mehr, ich habe Angst. Wo ist die Angst? Oh, da merken wir, und dieser Blick, der sich nach innen richtet, das ist dann nicht mehr so ein langes Erforschen, sondern es ist ein unmittelbares Sehen, nichts zu finden. Alles Prozess. Reiner Prozess. Kein Kern, kein Wesenskern. In dem Moment enthüllt sich die Kraftlosigkeit der Emotion. Sie zeigt sich als kraftlos in sich, da in dem Moment sie niemand mehr nährt. Sie ist nicht zu finden, sie ist nicht zu greifen. Das Ich, das sie zu haben scheint, ist nicht zu finden. Das nennt man das Sehen der Natur der Emotion. Das ist aber jetzt muss ich das ja mit Worten ausdrücken. Das hört sich danach an, als ob es ein Verstehen wäre, ein verstandesmäßiges Sehen. Ist es aber nicht. Es ist eine unmittelbare Erfahrung, dass das, was gerade noch so kräftig war, keine Kraft mehr hat. Eigentlich nur vergleichbar mit dem Aufwachen aus einem Traum. Ein Aufwachen aus einem Traum, in dem wir solche Emotionen hatten und im Moment des Aufwachens voll verstehen, dass es nur ein Traum war. Nicht etwas, was wir uns verstehen machen müssen, irgendwie wo wir noch uns Überzeugungsarbeit lassen, sondern wir sehen es. Und in dem Moment ist der Film vorbei. Oft geht es uns ja so, wenn wir aus dem Traum aufwachen, dass wir das noch so ein bisschen mit uns herschleppen und es nicht ganz sehen. Das ist jetzt nicht gemeint, das ist dieses direkte gemeint, aufwachen und war ja nur ein Traum. Also eine totale Erleichterung und ein sofortiges Aussteigen aus diesen Belastetseiten. Das nennt man das direkte Sehen der Natur einer Emotion. Die therapeutische Arbeit führt meist nicht bis zu diesem Punkt. Sie beschäftigt sich mit den ersten drei Phasen. Es gibt therapeutische Phänomene, die schon in die Richtung gehen. Wir nennen das so den Shift. Wenn durch ein wirkliches Gewahrwerden, in dem wir hineingehen in die Blockaden, sowohl im Geist wie im Körper, mit einem annehmenden, liebevollen Bewusstsein, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir merken, in dieser Zehntelsekunde, in diesem Moment, öffnet sich energetisch was, der Geist wird weit, plötzlich entsteht wieder Freude, wo vorher Trauer war, also es entsteht zumindest eine Offenheit, wo vorher Trauer war. Und diesen Shift, diesen Wandel, den kennt man auch, ist aber nicht meistens nicht das direkte Sehen der Natur der Emotion, sondern die Entspannung, die kommt, wenn der innere Knoten eine befriedigende Antwort gefunden hat. So kann man das vielleicht ausdrücken. Eine befriedigende Zuwendung gefunden hat. Ich wollte nur ein bisschen diesen Unterschied auch andeuten, weil vielleicht, ich gehe davon aus, dass Therapeuten im Saal sind und dass ihr diesen deutlichen Wandel, der da wahrnehmbar ist, sehr gut kennt, aber es ist noch ein Stück anders mit dem direkten Sehen der Emotion, was ein sehr viel schnelleres und direkteres Erfahren, Erleben der Substanzlosigkeit der Emotion ist. Und auch nicht voraussetzt, dass man vorher sich all den Teilbereichen zugewendet hat. Ja, und dann, jetzt würde man ja eigentlich sagen, die Liste sollte ja hier zu Ende sein. Ne? Ist sie auch, im Theravada-Buddhismus ist sie zu Ende. Hier würde man sagen, hört die Dharma-Arbeit auf. Es geht dann darum, immer wieder die Natur aller aufsteigenden Emotionen zu erkennen. Und im tibetischen Buddhismus hat man daraus einen fünften Schritt gemacht. Und der heißt, die Emotionen als Weg nehmen. Die fünfte Phase für diejenigen, die ein sicheres, klares Erkennen der Natur der Emotion bereits erlebt haben, ist es möglich, sich dann gezielt Emotionen zu stimulieren, sich in herausfordernde Situationen zu begeben, um diese Erfahrung immer wieder zu machen. Das heißt, in dieser Phase ist es nicht nur die wiederholte Erfahrung, sondern man heizt den Ofen geradezu an. In den sechs Yogas von Naropa, in denen das praktiziert wird, heizt man die Begierde an, heizt man den Ärger an, das Konkurrenzdenken und so weiter. Da gibt es Methoden dafür, wie man die anheizen kann, sodass es im Bewusstsein aufregt. Und dann muss man gucken und man heizt sie nur so weit an, wie die Kraft der inneren Schau ausreicht, um sie aufzulösen. Ist ein riskanter Prozess und wird niemandem empfohlen. Wird niemandem empfohlen, der nicht auf diese Art dann wirklich schauen kann und dieses abrupte Loslassen auch wirklich beherrscht. Denn sonst entsteht doch wieder nur Leid. Wenn man es nutzen kann, dann ist es natürlich eine Beschleunigung des Prozesses. Denn man räumt, man geht gezielt in die Zonen hinein, die normalerweise vielleicht gar nicht mehr berührt werden. Man kann ja gut in so einem Retreat oder im Kloster oder auch im Alltag ganz gut durchs Leben segeln und unbeschadet davonkommen, ohne jetzt viel Emotionen zu haben. Wenn man schon so weit ist, dass man überall die ersten Schritte da des Umgehens mit Emotionen gut anwenden kann, dann hat man so, ja, kommt man durchs Leben, so einigermaßen ungeschoren durchs Leben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass noch viel unbearbeitet bleibt. Viel bleibt unaufgelöst. Und da kann man sich auch intelligent drum kümmern und gezielt diese Bereiche angehen. Das wäre die fünfte Phase des Arbeitens mit Emotionen. Okay, obwohl es viel zu sagen gäbe, das war jetzt mein Einführungsteil und der ist auch wieder mal schon 50 Minuten geworden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, denke ich, lüften mal kurz durch. Und dann geht es zum Fragenteil. Aber nochmal eine Stunde Zeit für Fragen. Schreibt euch ruhig eure Fragen auf, und sodass ihr möglichst viele beantworten könnt.